Samstagsuni im Sommersemester 2016. Erinnerungsorte des Mittelalters am Oberrhein. Zweiter Vortrag: Dr. Barbara Fleit. Von Sancte Ottilien. Zur Verehrung der heiligen Ottilie beiderseits des Oberrheins.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen sehr für diese freundliche Einführung und für die Gelegenheit, vor Ihnen sprechen zu dürfen. Im Zentrum meiner Ausführungen steht das Erinnern an die heilige Ottilia, so wie es in Spuren aus dem Mittelalter und aus der Neuzeit fassbar und interpretierbar wird. Wie geografische Orte können Gebäude, historische Ereignisse, historische Persönlichkeiten oder Kunstwerke Erinnerungsorte darstellen, wenn sie historische Bezugspunkte der kulturellen Identität einer Gesellschaft bilden. Das ist der Tenor im Programm der diesjährigen Samstagsuni. Die Heiligenverehrung, vor allem der Vormoderne, hat alle diese vielfältigen Formen von Erinnerungsorten hervorgebracht und zeigt damit deutlich, dass ihr eine wesentliche Rolle in unserer christlich geprägten Kultur zukommt. Da es im hier vorgegebenen Rahmen um die Erinnerungskultur am Oberrhein gehen soll, musste eine heilige Figur gewählt werden, die spezifisch für die Region ist und beiderseits des Oberrheins verehrt wurde. Da kommt die heilige Ottilia wie gerufen. Was ist ein Heiliger? Und warum hielt und hält die Kirche die Erinnerung an ihn für nötig? Tuet dies zu meinem Gedächtnis, sagte Jesus beim letzten Abendmahl. In me memoria. In me memoriam facietis. Der christliche Glaube lebt durch und durch vom Gedanken der Memoria, des Erinnerns an das Heilshandeln Gottes. In Erinnerung an Gottes Taten, an Christi Verhalten und seine Tugenden soll der Mensch Christus nachfolgen, soll Christus ähnlich werden, soll er Christ werden. Unter einem heiligen Menschen versteht die Kirche solche, die diese Christusnachfolge in ihrem Leben und Sterben konsequent durchgeführt haben. Sie sind Christus dabei besonders ähnlich geworden, ihm nahe gekommen. Und dabei hat sich Christus ihnen besonders zugewandt. Die beiden stehen in einer besonderen Nähe. Das Wunder im Leben der Heiligen drückt diese Präsenz Gottes aus. Nach dem Tod, so lehrt die Kirche, schauen die Heiligen den Thron Gottes. Sie sind in seiner unmittelbaren Nähe. Von dieser besonderen Gottesnähe der Heiligen und ihrer Fürbitte bei Gott erwarten die Gläubigen göttlichen Beistand. Je mehr sich der Gläubige über Gedenken und Gebet dem Heiligen näherte, desto intensiver war der Kontakt zu ihm und damit zu Gott. Aus dem Gedächtnis an den Heiligen und aus dem Glauben an seine Wirkkraft entstand die kultische Verehrung eines Heiligen. An seinem Festtag wurde seiner gedacht und sein Gedenken liturgisch begangen. Besonders nahe kam man dem Heiligen an der Stätte seiner körperlichen Überreste, bei seinen Reliquien oder an Stätten, an denen er persönlich gewirkt hatte. In der Hoffnung auf Fürbitte und auf Hilfe machten sich die Menschen auf den Weg zu diesen Orten, pilgerten, walten dorthin. Das heißt, nahmen eine Anstrengung auf sich in der Hoffnung, vom Heiligen vor Ort mit Fürbitte belohnt zu werden. Nicht nur bestimmte geografische Orte, sondern auch Bauten, Bilder und Berichte dienten der Erinnerung an den Heiligen. Konkreter, geografisch fixierbarer Erinnerungsort für die heilige Ottilia ist der Mont Saint-Odile. der zur ersten Vogesenkette zwischen Schlettstadt und Straßburg gehört. Darauf liegt, weithin sichtbar, von der unter ihm sich erstreckenden Rheinebene aus, das Kloster Hohenburg. Als dieses Gebäude 1546 einem verheerenden, tagelang andauernden Brand zum Opfer fiel, habe man den Feuerschein bis Basel und Rastatt sehen können, heißt es in alten Quellen. Dieses heute noch Sicht-, Besuch- und begehbare Gebäude ist die großräumige äußere Hülle für einen inneren Kern, den Sarkophag mit den Reliquien der heiligen Odilia. Die Hohenburg ist also ein weithin sichtbarer, monumentaler Reliquienschrein, ein Zeichen für die Heilige und ihrer Präsenz bei Gott. Nach Augustinus ist ein Zeichen eine Sache, die außer der äußeren Gestalt, die sie den Sinnen eingibt, etwas anderes von sich her in das Denken gelangen lässt. Auch Bilder, Skulpturen und Statuen von Heiligen sind solche Zeichen, die auf das Urbild, die Heilige selber, zurückverweisen. Und wir werden im Laufe des Vortrags einigen davon begegnen. Diese Gebäude und Bilder sind optisch wahrnehmbar, doch kann sich deren Sinnfälligkeit dem Denken erst dann erschließen, wenn die damit assoziierten Ereignisse, Phänomene, realen oder spirituellen Wahrheiten vermittelt worden, das heißt bekannt sind. Um die Hohenburg als Reliquienschrein oder die Attribute, die die Statuen der heiligen Odilia begleiten, Kelch, Buch, Augenpaar, Stab, verstehen und die Erinnerung auslösen zu können, muss bekannt sein, wer die Person war und warum sie Gott besonders nahe gestanden hat. Die Vermittlung solcher Inhalte ist meist zuerst mündlich, später schriftlich geschehen. Leben und Sterben eines Heiligen werden in schriftlichen Berichten, in sogenannten Legenden, festgehalten. Die Verschriftlichung im Legendenbericht bot dem Autor andere Möglichkeiten, als die mündliche Erzählung leisten konnte. Ein zu lesender Text, Legenda, kann dem Wort- und Sinndetail mehr Raum geben. Der Autor kann die Christusähnlichkeit des Heiligen feiner als nur auf der Handlungsebene herausarbeiten. Er kann zum Beispiel Bibelzitate direkt oder indirekt in seinen Text einbauen oder Szenen gestalten, die die Tugenden des Heiligen indirekt herausarbeiten. Mitleid, Nächstenliebe, Selbstlosigkeit, Vergebungsbereitschaft. Die Legendentexte werden damit zu didaktischen, erbaulichen Texten, die den Heiligen als Vorbild für den frommen Leser in Erinnerung rufen sollen. Und das auf ganz verschiedenen Sinnebenen. Im 9. Jahrhundert, das heißt kurz nach der Zeit Karls des Großen, sind die ersten Legendentexte über die heilige Odilia auf Lateinisch niedergeschrieben worden. Im Folgenden referiere ich einen dieser Berichte, und zwar so, wie er in einer der ältesten Abschriften der lateinischen Legende überliefert wird, einer Handschrift, die heute in St. Gallen aufbewahrt wird. Um den Lebensbericht visuell zu unterstützen, zeige ich Bilder, die sich auf einem Wandteppich aus dem 15. Jahrhundert befinden und auf dessen Deutung wir später noch eingehen werden. Bilder und Bericht werden bei manch einem von Ihnen die Erinnerung an das Leben der heiligen Odilia wieder wachrufen. Ich beginne mit der Zusammenfassung. In einer kurzen Vorgeschichte wird der Handlungsrahmen des Geschehens definiert. Die Ereignisse um Odilia spielen im alten Herzogtum der Etichonen, das Gebiet westlich des Oberrheins zwischen Hagenau und Basel und einen Teil der Vogesen umfasste. Der Zeitrahmen ist das 7. Jahrhundert und der dynastische Rahmen ist die Herzogsfamilie, vor allem der Herzog Etichow. Der Lebensbericht der heiligen Odilia beginnt mit ihrer Geburt als Tochter dieses Herzogs. Nach der Geburt muss man feststellen, dass das Kind blind ist. Die Amme zeigt der Mutter das gewickelte Kind, dessen Augen geschlossen sind. Daraufhin wird das Kind vom Vater verstoßen und soll getötet werden. Die Szene ist hier nicht dargestellt. Die Mutter jedoch gibt das Neugeborene heimlich in die Pflege der Amme, woran mit diesem ersten Bild ebenfalls erinnert werden könnte. Später vertraut die Amme das Mädchen einem Frauenkloster zur Erziehung an. Der heilige Erhard, Bischof von Regensburg, wird in einer Vision beauftragt, sich in dieses Frauenkloster zu begeben und dort das blinde Mädchen zu taufen. Bei dieser Taufe wird Odilia sehend, daher das Attribut der Heiligen, das Augenpaar. Einige Jahre später bittet Odilia ihren Bruder, in einem Brief heimlich wieder nach Hause kommen zu können. Das ist der Bruder hier. Da sie ja nun sehend sei, ohne Wissen des Vaters gestattet der Bruder der Schwester, nach Hause zu kommen. Auf dem Bild sehen wir einen Wagen, der Odilia zur elterlichen Burg fährt. Als der Bruder dem Vater von der Ankunft Odilias erzählt, erschlägt er den eigenen Sohn mit einem Stab. Der Teppich hebt in einem eigenen Bild hervor, wie sehr der Vater diese Tat am Totenbett seines Sohnes später bereut. Odilia wird erlaubt, unter ärmlichsten Umständen auf der Hohenburg zu leben. Sie leidet jedoch weiterhin unter dem Misstrauen ihres Vaters. Einmal trägt sie unerlaubterweise und heimlich Brot für die Armen unter ihrem Mantel, ein Motiv, das sie auch aus der Elisabeth-Legende kennen, und wird von ihrem Vater dabei ertappt. Aber schließlich entscheidet der Vater, Hohenburg in ein Kloster umzuwandeln und Odilia soll erste Äbtissin auf Hohenburg werden. Er überreicht ihr hier auf dem Bild den Schlüssel. Durch ihren auf dem Bild angedeuteten Kniefall akzeptiert Odilia diese Aufgabe. Der Stab, den Odilia auf Abbildungen in der Hand hält, weist auf diese Funktion. Kurz danach stirbt der Vater. Der Wandteppich stellt ihn auf seinem Totenbett dar, umringt von seiner Familie. Danach wird der Vater auf der Hohenburg beerdigt. Das heißt, das Kloster wird zur Grablege der Herzöge. Odilia setzt sich zur Aufgabe, intensiv um das Seelenheil des stark mit Sünden belasteten Vaters zu beten. In steten Tränen höhlen zwei Löcher in einen Stein unter ihrem ihre steten Tränen höhlen zwei Löcher in einen Stein unter ihrem Gebetsstuhl. Mit ihrer stetigen und inniglichen Fürbitte kann sie erreichen, und dies wird ihr in einer Vision gezeigt, dass der Vater aus der Höllenpein befreit wird in der Darstellung mit Hilfe eines Engels. Als Äbtissin auf Hohenburg gründet Odilia das Kloster Niedermünster zu Füßen der Vogesen, damit dort Pilger aufgenommen und verpflegt werden können. Sie wird gebeten, dort drei Linden zu pflanzen, zur Memoria. Dass gerade an der Stelle des Teppichs, für die der Bericht die Memoria evoziert, das Wappen der Stifterfamilie der Wirkarbeit erscheint, lässt die Absicht dieser Gönner deutlich werden. Wegen ihrer Heilung in der Taufe ist Odilia besonders dem heiligen Johannes, dem Täufer, verbunden. Sie stellt ihr Kloster unter sein Patronat und erbaut ihm eine eigene Kapelle. Während der Bauarbeiten ereignet sich ein schwerer Unfall, bei dem jedoch wunderbarerweise niemand zu Schaden kommt. Im Kloster führt sie ein vorbildliches, asketisch geprägtes Klosterleben, von dem auf dem Teppich jedoch nichts zu sehen ist. Die Legende berichtet, sie habe einen Stein als Kissen und einen kratzigen Bärenpelz als Bettzeug benutzt und sich nur von Gerstenbrot und Gemüse ernährt. Ebenfalls auf dem Teppich nicht erzählt, wird eine Versammlung der Äbtissinnen mit ihrer Schwesterngemeinschaft, bei der es um die Frage geht, welcher Ordensregel die Schwestern folgen sollten. Einer eher asketischen Klosterregel, das heißt Leben in der Klausur ohne Kontakt zu der Außenwelt, oder einer freieren kanonischen Regel, die den Nonnen Kontakt zu ihren Familien und Bewegungsfreiheit sicherte. Die Schwestern entscheiden sich letztendlich für die freiere Regel. Das Buch, das Odilia oft auf Bildern in der Hand trägt, soll das Buch mit der Ordensregel sein. Später stirbt Odilia alleine in der Johanneskapelle. Als sie von ihren Schwestern aufgefunden wird, bitten diese Gott, er möge Odilia wieder zum Leben erwecken, damit sie die letzte heilige Kommunion empfangen könne. Eine Bitte, die in Erfüllung geht. Daher der Kelch in der Hand Odilias auf Abbildungen. Danach wird Odilia in der Johanneskapelle in einem Sarg bestattet. Diese Bauten, Bilder und Berichte unterstützen die Ausbreitung des Kultes der heiligen Odilia, der sich vor allem um das Wunder der Blindenheilung kristallisiert. Dieses Wunder weist zurück auf die christliche Vorstellung, dass der Täufling durch die Taufe geistlich sehend wird. Nach seinem Bekenntnis zu Gott wird ihm in der Taufe Gottes Gnade verliehen und er kann nun die wahre Christusnachfolge erkennen. Das ist der geistliche Sinn der Legende, den wahrscheinlich nur wenige geschulte Personen einsehen konnten, Geistliche, Nonnen und Mönche, die solche Texte in ihren Stundengebeten bei Tag und vor allem in der Nacht hörten, sangen und meditierten. Vom größten Teil der Gläubigen wurde die Erzählung auf der wortwörtlichen Ebene verstanden. Wenn Gott Odilia von Blindheit geheilt hat, so ist sie die prädestinierte Fürbitterin für alle Menschen, die an Augen- und Kopfkrankheiten leiden. Damit wurde Odilia eine Taumaturgenfunktion zugestanden. Schon in frühester Zeit sind Pilger von ihren Reliquien auf der Hohen Burg angezogen worden. Jedenfalls berichtet schon die Legende aus dem 9. Jahrhundert von Pilgerscharen. Historische Zeugnisse dafür liegen erst in Rechnungslisten des 12. Jahrhunderts vor. Aus ihnen ist rekonstruierbar, dass zu dieser Zeit im 12. Jahrhundert bis zu 30.000 romanisch wie deutschsprachige Personen jährlich nach Hohenburg pilgerten, das heißt durchschnittlich 80 pro Tag. Neben der geistlichen Seite des Pilgerwesens, also Erinnern und Bitten, mit der pastoralen Betreuung tritt die wirtschaftliche Seite. Die Pilger müssen verpflegt und untergebracht werden. Dafür ist eine gewisse Logistik nötig, die kostenaufwendig ist. Die Gebäude müssen instand gehalten oder erweitert werden. Verpflegung muss ausreichend vorhanden sein. Unauflöslich mit dem Pilgerwesen sind Wirtschaftsfaktoren verbunden. Das heißt, neben das fromme Gedenken treten wirtschaftliche Überlegungen. Die Unkosten wurden zum Teil durch finanzielle Leistungen oder Opfergaben der Pilger gedeckt. Nachdem zum Beispiel ein Pilger den anstrengenden Aufstieg auf die Hohenburg auf sich genommen, dort an den liturgischen Feiern teilgenommen und die heiligen Stätten besucht hatte, opferte er auf Odilias Grab eine Gabe, meist zwei Augäpfel aus Wachs, aus wertvollen Metallen, sogar aus Gold. Damit hatte er seine Zinsleistung erfüllt und sich unter den Schutz der Heiligen gestellt, von der er nun eine Hilfeleistung erwarten durfte. Zahlreich sind die Berichte oder die gespendeten Votivgaben, die Heilungen am Kultort bezeugen und bekannt machen sollen. Wirtschaftlich gesehen unterhalten diese Gaben den Pilgerbetrieb und das Kloster. Wie Sie alle wissen, kam Odilias Ruhm bis in die Freiburger Gegend. Weil auf einer Lichtung am Ende des Musbachtals, einer Quelle seit unbekannten Zeiten, Heilkraft bei Augenleiden zugesprochen wird, wurde dieser Ort von Hilfsbedürftigen aufgesucht. An welchem Moment genau die Heilkraft der Quelle mit der Odilienverehrung zusammengebracht worden ist, liegt im Dunkeln. Man kann vermuten, dass die Anbindung des Freiburger Ortes an die elsässische Heilige spätestens im 14. Jahrhundert geschehen ist, denn seitdem zirkulierte eine Legende, die diese Anbindung thematisiert, die sogenannte Fluchtlegende. Leider ist dieses spannende Thema noch nicht genügend erforscht. Und so zitiere ich im Folgenden eine Version dieser Fluchtlegende aus dem Beginn des 19. Jahrhunderts, in der die Geschichte eher als romanhafte Sage erzählt wird, das heißt als Erklärung für ein besonderes Element der Natur, hier das Vorhandensein einer heilbringenden Quelle. Ich zitiere: Als Odilia noch jung war und ein ganz besonders schönes Mädchen dazu, hatte sie gerade deswegen sehr viele Fürsten als Freier. Besonders ein Alemannenherzog wollte sie unbedingt als seine Frau heimführen. So hielt er immer und immer wieder bei Odilias Vater um ihre Hand an. Aber Odilia vertröstete den Alemannenherzog ein ums andere Mal. Hatte sie sich doch von Kindheit an Gott als himmlischen Bräutigam auserwählt. Einmal blieb ihr aber gar kein anderer Ausweg mehr vor einer weltlichen Ehe, als denn zu fliehen. Ganz heimlich machte sie sich frühmorgens auf den Weg, kam dort, wo heute Breisach liegt, an den Rhein und wurde von einem Fährmann übergesetzt. Odilia schlug den Weg in den Schwarzwald ein, aber ihr Vater hatte ihre Flucht schnell entdeckt und ließ sie in allen Himmelsrichtungen verfolgen. Der Breisacher Fährmann hatte gar bald dem Vater den richtigen Weg gewiesen, sodass er ihr nachfolgen konnte. Odilia ließ sich, vom langen Weg ermüdet, auf einem Felsen in der Nähe von Freiburg nieder. Da sah sie in der Rheinebene ihren Vater an der Spitze einer großen Reiterschar heranziehen. In ihrer so großen Not flehte sie zu ihrem einzigen heimlichen Bräutigam um Hilfe und wirklich öffnete sich auf einmal wunderbarerweise der Fels. Odilia konnte sich verbergen und war vor ihrem Vater gerettet. Als die Gefahr vorüber war, hat sich der Fels wieder aufgetan und eine Quelle kam an eben dieser Stelle, wo Odilia im Fels verborgen gestanden hatte, aus dem Boden. Odilia ließ nach diesem wunderbaren Vorgang an eben diesem Platz eine Kapelle erbauen. Soweit diese Version der Fluchtlegende. Ob es im Musbachtal auch schon in früher Zeit, das heißt ab dem 13. Jahrhundert, eine Odilia geweihte Kapelle gegeben hat, kann nicht nachgewiesen werden. Die erste datierbare Kapelle wurde vom Freiburger Obristzunftmeister Peter Sprung und seiner Frau Elisabeth im Jahre 1503 gestiftet. Dendrochronologische Untersuchungen bestätigen das Datum. Die Tannen für den Dachstuhl der Kapelle wurden im Winter 1500 bis 1501, die verwendeten Eichen im Jahre 1494 bis 1502 gefällt. 1505 wurde sie durch den Erzbischof von Konstanz geweiht. Die linken Wände der Kapelle wurden zu dieser Zeit mit Szenen aus dem Leben der Odilia ausgeschmückt. 1714 wurde die gefasste und als Grotte gestaltete Quelle bei einer Erweiterung der Kirche in diese einbezogen, sodass sie für die Besucher über die Kirche zugänglich ist. Gerne hätte ich Ihnen Abbildungen von den Szenen aus dem Leben der Odilia gezeigt, aber wegen der aktuellen Sanierungsarbeiten waren Aufnahmen leider nicht möglich. Die ältesten bisher bekannten Urkunden für die Existenz der Wallfahrt stammen aus den Jahren 1428 und 1456. Im 16. Jahrhundert erlebte die Wallfahrt einen Höhepunkt. Zeitweilig mussten mehr als 10 Messen an einem Tag gelesen werden. Wie auf der Hohenburg benötigte man für die Pilger geistliche Betreuung am Ort und Verpflegungsmöglichkeiten. Daher kam es zur Erbauung eines Bruder- oder Küsterhauses und später eines Wirtshauses. Odilienquelle und Wirtshaus werden ab dem 19. Jahrhundert zunehmend als Ausflugsziel genutzt. Noch heute geschieht an dieser Quelle ein geistliches Gedenken an die Heilige in der Hoffnung auf Fürbitte und Heilung. Nach wie vor werden Prozessionen veranstaltet und noch manch ein Besucher zieht es in die Quellengrotte, um sich mit dem Wasser die Augen zu benetzen. Daneben tritt zunehmend die Wertschätzung der Kapelle in ihrer schönen natürlichen Umgebung. Bis zu 30 Hochzeiten und Taufen werden dort pro Jahr gefeiert. Gerade für Taufen scheint der Gedächtnisort an die blinde Odilia, die durch die Taufe sehend wurde, der ideale spirituelle Ort zu sein. Ansonsten zieht vor allem die Waldgaststätte an. Aber Scheins zieht sie auch deshalb an, weil sie an einem besonderen Ort liegt, dessen Aura unbewusst, nur gefühlt, weiterwirkt. Dieser Ort habe etwas Mystisches und stelle auch ein interessantes Naherholungsziel dar, aus dem man noch mehr machen könnte, war in der Badischen Zeitung im letzten Jahr zu lesen. Odilias Gedenken zur Heilung an Leib und Seele bekommt hier noch einmal eine neue Bedeutung. Die Fluchtlegende spielt übrigens auch für Arlesheim eine Rolle. Dieses schweizerische Dorf in der Nähe von Basel gehörte im Frühmittelalter zu den Besitzungen der Etichonen. Und die Kirche des Ortes war Odilia geweiht. Erhalten aus der frühen Zeit ihrer Verehrung ist die Arlesheimer Odilia-Figur von ca. 1460. Eine direkte Beziehung zum Leben der Heiligen entstand über eine Variante der Fluchtlegende. Als der Vater das Mädchen drängt, sich zu verheiraten, flieht Odilia heimlich, diesmal in Richtung Süden. So kam sie nach Arlesheim und fand Zuflucht in dem ihrer Familie gehörigen Dorf. Als sie gehört, dass ihr Vater sie verfolgt, flüchtet sie weiter den Bach entlang in den Wald und versteckt sich in der Ermitage in einer Höhle. Als die Verfolger sie ergreifen wollen, fleht sie Gott um Hilfe an, da verschließt sich der Fels beim Höhleneingang und herabstürzende Steine verwunden den Vater schwer. Er wird aber von seiner Tochter geheilt. An ihrem Todestag gedenkt die katholische Kirche von Arlesheim auch heute noch ihrer und spendet den Odiliensegen. Den finde ich sehr interessant. Durch die Fürbitte der heiligen Odilia bewahre dich Gott vor der leiblichen und seelischen Blindheit. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts und noch heute lebt doch die Erinnerung an Odilia, insofern als dem Ort eine gewisse, mit der heiligen Taumaturgin zusammenhängende Aura zugesprochen wird. Rudolf Steiner zum Beispiel erklärte sich sensibel für spirituelle Strömungen an diesem Ort, die auch Odilia nutzen konnte. Steiner nährte seine Vorstellungen von Odilia hauptsächlich über die schwärmerischen Dichtungen von Friedrich Lienhardt aus der Zeit des Kaiserreichs. Ähnliches beteuert Ida Wegmann, wenn sie 1942 schreibt, es sei wichtig, sich die Geschichte Odilias immer wieder in Erinnerung zu rufen, denn sie habe sich eben zum Teil in Arlesheim abgespielt. Nicht zuletzt wegen der Aura des Ortes und seiner Heilimpulse sei die anthroposophische Bewegung in Arlesheim-Dornach und so viele therapeutische Institutionen hier angesiedelt worden. Ich möchte nur noch einige Interessen aufdecken, die schon im Mittelalter mit dem Kult der Odilia verbunden waren. Odilia entstammt der Herrscherdynastie der Etichonen, die ihren Machtbereich vor allem gewaltsam ausweiteten. Aber in seinem Territorium hat Herzog Eticho, der Vater Odilias, mindestens 4 Klöster gestiftet, unter anderem Hohenburg. Das könnte für eine fromme Förderung des Christentums und dem Interesse an der Weiterführung der Missionierung im alemannischen Gebiet sprechen. Wir sind im 7. Jahrhundert. Diese Stiftertätigkeit liegen jedoch noch weitere, vielfältige Motivationen zugrunde. Einmal ist sie Ausdruck des Interesses am Ausbau der eigenen Machtposition und an der Besiedlung und dadurch Kontrolle und Sicherung der wichtigen Nord-Süd-Fernstraßen zwischen der Schweiz und dem Rheintal. Und zum anderen dienen die Stiftungen der dynastischen Repräsentation und Sicherung der Familienmemoria. Die Erinnerung an die heilige Odilia überlappt sich hier mit der Erinnerung an die eigene Herrscherfamilie und dient der Stabilisierung von Herrschaftsverhältnissen. Eticho stiftete seine Klöster als Eigenklöster. Das heißt, sie standen unter der Verwaltung der Herrscherfamilie und die eigenen Kinder wurden zu den ersten Äbten und Äbtissinnen berufen. Wegen ihrer Stiftung oder ihres Amtes als erste Äbte und Äbtissinnen wurden diese Personen im Laufe der Zeit in den eigenen Klöstern wie Heilige verehrt. Ein bildliches Beispiel für eine erste Stufe auf dem Wege zur Verheiligung des Eticho liefert die berühmte Handschrift Hortus Deliciarum, die 200 Jahre nach unserer St. Galler Legendenhandschrift entstanden ist. Wir sind in der Zeit des großen Friedrich Barbarossa, der sich übrigens als Nachfahre der Etichonen versteht, einer Zeit der spirituellen und wirtschaftlichen Blüte des Klosters Hohenburg. Äbtissin auf Hohenburg ist Herat von Landsberg, die wir übrigens hier dargestellt sehen. Und unter ihrem Abbatiat entsteht die Handschrift, ein intellektuell wie künstlerisch höchst anspruchsvolles Lehr- und Hausbuch für die hochadligen Schwestern und die vornehmen Schülerinnen im Kloster. Herat habe, so sagt sie von sich selbst, wie eine fleißige Biene aus den Blumen verschiedener heiliger und philosophischer Schriften gesammelt, um das Buch gemeinsam mit anderen zusammenzustellen. Leider ist die Handschrift 1870 verbrannt. Sie enthielt 173 farbige Illustrationen, die vor dem Brand öfters kopiert und publiziert wurden. Ich benutze hier eine solche Veröffentlichung. Anschauen möchte ich mit Ihnen die erste Darstellung in der Handschrift, das Gründungsbild. Im unteren Feld links überreicht Eticho, auf dem Herrscherthron sitzend, den Herrschermantel und die Krone tragend, seiner Tochter Odilia den Schlüssel für sein Eigenkloster Hohenburg. Er überträgt ihr damit die geistliche Führung der Schwesterngemeinschaft. Odilia und ihre Gemeinschaft tragen bunte, modische Mäntel mit weit geschnittenen Ärmeln, keine Klosterkleidung. Stolz wird hier an die hochadlige Stiftung und zudem an die erste Äbtissin, eine Heilige, erinnert, die die gleiche Kleidung trägt wie die aktuelle Gemeinschaft. Im oberen Feld wird die Stiftung des Klostergebäudes dargestellt. Der gleiche Eticho, diesmal jedoch demütig auf seinem Herrschaftsmantel niedergekniet, überreicht den Stab über Petrus und die heilige Maria an Christus selber. In einer Demutsgeste vermacht er sein Eigentum an Christus, eine heilige Tat zum Wohl der Kirche. Durch diese Geste und den Stab tritt Eticho quasi in Kontakt mit Gott. Er rückt in Gottes Nähe. Auf der rechten Seite bestätigen der heilige Johannes der Täufer und Odilia das Geschehen. Auf der ersten Seite dieses Hausbuches können die klosterinternen Betrachterinnen, die übrigens alle hier auf der gegenüberliegenden Seite versammelt sind, mit Namen, erkennen, dass die eigene Klostergemeinschaft auf der Hohenburg eine Gemeinschaft von Heiligen um Christus herum bildet. Niemand scheint diese privilegierte Gemeinschaft stören zu können. Sie ist abgeschlossen und ruht in sich. Auf der gegenüberliegenden Seite sind die aktuellen Schwestern dargestellt, dabei die Äbtissin Hera, das habe ich schon gezeigt, als gute Hirtin. Es geht also um die aktuelle Gemeinschaft. Diese erhält ihre Identität von der Gründung durch die Etichonen und die Gründung durch eine Heilige, der sie auch heute noch folgen. Es geht hier um eine Identitätssicherung der Gruppe. Die Erinnerung an die Gründerin sichert das eigene Selbstverständnis und vor allem Selbstbewusstsein. Auf der Hohenburg selber wird der Stifter Eticho, hier, halb Engel, halb Dämon, je länger, je mehr als Heiliger verehrt. Mit der Zeit bekommt er eine eigene Kapelle. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war sogar ein kleiner Altar mit einem Opferstock aufgestellt, auf dem sich die Inschrift für Atticus befand, die Privatinitiative des damaligen Priesters im Kloster, dessen Zeiten nicht gerade rosig waren. Der Priester wurde entlassen. Bevor ich nun abschließend zu einem Blick auf die Neuzeit komme, möchte ich noch auf eine Deutung der Odilia im 15. Jahrhundert zu sprechen kommen und damit noch einmal auf den Wandteppich zurückgreifen. Er wurde gewirkt für das Kanonissenstift St. Stephan in Straßburg, das ebenfalls die Gründung eines Etichonen ist, nämlich von Herzog Adalbert, einem Bruder Odilias. Auch er setzte seine Tochter als erste Äbtissin ein, Atala, eine Nichte der Odilia. Auch sie wird in Straßburg als Heilige verehrt. Das Kloster unterstand administrativ unmittelbar dem Bischof. Auch dieses Stift wurde wie Hohenburg von Töchtern aus altadligen elsässischen Familien bewohnt. Ab dem 13. Jahrhundert werden Klagen über den weltlichen Lebensstil der Stiftsdamen laut. Wie vielen anderen Ordensfrauen der Zeit warf man auch ihnen Müßiggang, ein luxuriöses Leben aufgrund ihrer reichen Einkunftsquellen und fehlenden Gehorsam gegenüber den Kirchenobrigkeiten vor. Die Stiftsdamen weigerten sich jedoch, ihren Lebensstil zu ändern. Um der Kritik daran ein Ende zu bereiten, erließ der Straßburger Bischof 1443 eine Verordnung, die den Kanonissen zwar kein streng reguliertes Klosterleben abverlangte, aber trotzdem Auswüchse, etwa in Beziehung auf den verschwenderischen Kleiderluxus der Stiftsdamen, Freiheiten des Ausgangs und des Verhaltens in der Öffentlichkeit zu beschneiden suchte. In dieser Zeit entstand der Odilia-Teppich. An hohen Festtagen wurde er zusammen mit einem Atala-Teppich im Chor der Stiftsdamen zu beiden Seiten des Hochaltars aufgehängt. Wie wir schon gehört haben, folgte der beauftragte Straßburger Teppichwirker dem Bericht des Legendentextes nicht genau, sondern hat eigene Schwerpunkte gesetzt. Auffällig ist zum Beispiel, dass die frühmittelalterliche Odilia auf diesem Teppich die Kleidung der Straßburger Stiftsdamen des 15. Jahrhunderts trägt. Das heißt, vornehme, pelzgefütterte Mäntel über kostbaren, verschiedenfarbigen Gewändern und einen schwarzen Schleier über der weißen Haube. Typisch ist vor allem der bunt geschweifte Stoffwulst, der hinten vom Nacken bis tief auf den Rücken hinabreicht. Sie sehen das hier und vielleicht auch hier. Allez, da. Auch fällt auf, dass keine der Einzelheiten, die im Text die asketische Lebensweise der Odilia hervorheben, Schlaf auf Stein, Bärenpelz als Decke, bescheidene Ernährung, hier dargestellt wird. Fragt man nach der Funktion der Odilia-Legende in diesem Bildmedium und im Kontext des Straßburger Kanonissenstifts, so könnte man Folgendes behaupten. Die Teppiche könnten der Vergewisserung der Identität des Konvents dienen, durch das Erinnern der eigenen Geschichte. Diese war wesentlich bestimmt durch die enge Verwandtschaft der eigenen Klostergründerin Attala mit der heiligen Odilia. Dass Teppiche von beiden Heiligen aufgehängt wurden, stellt diese Beziehung deutlich heraus. Die Klostergemeinschaft sah sich in dieser Tradition als Nachfolgerinnen Odilias und Attalas. Odilia und ihr gekrönter Vater werden hier als Mitglieder der hochadligen Herrscherfamilie dargestellt, die den Grundstein für die aktuelle Klostergemeinschaft gelegt haben. Bis hierhin wäre die Deutung vergleichbar mit derjenigen im Hortus Deliciarum. Der Teppich verzichtet auf die Darstellung von asketischer Weltabkehr. Die zeitgenössische vornehme Kleidung, die nicht zuletzt in den bischöflichen Reformstatuten von 1443 Gegenstand der massiven Kritik an den Kanonissen gewesen war, wird im Leben Odilias und in der historischen Tradition verankert. Damit dient diese öffentliche Zuschaustellung der Lebensgeschichte Odilias auch der selbstbewussten Legitimierung des prunkvollen Lebensstils, auf den die Stiftsdamen von St. Stephan offenbar nicht verzichten wollten. Der Teppich dient damit der Legitimierung der eigenen klösterlichen Lebensform. Die gemeinsame Erinnerung an Odilia und Attala, die die Traditionen des Stifts herausgebildet hatten, das Verhalten und auch die Kleidung der Stiftsdamen schon selbst vorgelebt hatten, festigt die Damen in ihrer Überzeugung, sich selbst zu bestimmen und der kirchlichen Obrigkeit Stirn zu bieten. Abschließend möchte ich noch kurz auf Deutungen der heiligen Odilia in der Neuzeit zu sprechen kommen. Lange war Odilia im Länderdreieck Schweiz, Frankreich, Deutschland als überregionale Identitätsfigur verehrt worden. Als im 19. Jahrhundert jedoch die Idee von nationalen Identitäten aufkam, wurde auch ihr Gedächtnis unterschiedlich national aufgeladen und neu gedeutet. Nach der Revolution waren die Klostergebäude auf Hohenburg in Privatbesitz übergegangen. Auf dem Odilienberg gab es zwar keine pastorale Betreuung für Pilger mehr, dennoch pilgerte man vereinzelt weiterhin zum Grab. In der Zeit der Romantik ist neben den Pilgern eine neue Besuchergruppe zu beobachten, Wanderer und Touristen. Wir haben hier einige Touristen, die sich für die Geschichte und die Gebäude des Klosters interessieren. Außerdem gleiten die heilige Odilia und ihr Kloster in dieser Zeit in den Mythos ab, wovon zum Beispiel das Gedicht von Karl Candidus zeugt. Mythische Hohenburg, du vaterländischer Pindus, Odilia, du heilige Nymphe des Berges. Und gleichzeitig übernimmt Odilia immer stärker die Rolle als Schutzherrin, Patronin des Elsass. Sie wird quasi zu einer Allegorie des Elsass. 1841 schreibt das katholische Kirchen- und Schulblatt für das Elsass, Odilia sei allen guten Elsässern lieb. Die Hohenburg wird zum Symbol des alten Elsass. Als 1849 die völlig verfallenen Gebäude wieder in den Besitz der Kirche gelangen sollen, wird eine Subskription im ganzen Land organisiert. Mit der Erwerbung und Instandsetzung möchte man erreichen, dass sich die Bevölkerung des Elsass über dem Grab der heiligen Odilia wieder neu den frommen Erinnerungen hingeben und ihren Respekt für die alten nationalen Traditionen unter Beweis stellen könnten. Ich zitiere: Wir wollen, dass jeder seinen Beitrag am Lösegeld für das Grab der heiligen Odilia leisten kann und dass auch ein Kind in der Familie der Ärmsten sich später einmal daran erinnern kann, dass es dabei mitgeholfen hat. Nach erfolgtem Ankauf werden die Gebäude in mittelalterlichem Stil restauriert, denn die Hohenburg, das ist das Mittelalter, hieß es. Hohenburg wird zu einer Art Museum des Mittelalters, weit entfernt von seiner ursprünglichen Funktion als Pilgerziel, als Ort des Gebetes und der Besinnung. Nach 1871 wird das Elsass deutsches Reichsland. In der Propaganda auf deutscher Seite wird Odilia zu einer berühmten Germanin, zum Symbol des germanischen Elsass. Auf französischer Seite wird Odilia zur Keltin, die sich gegen die Germanen wehren musste und ihnen Stirn geboten hat. 1899 besucht der protestantische Kaiser Wilhelm II. Das Grab der heiligen Odilia. Nach Beendigung des Großen Krieges strömen die Menschen aus Dankbarkeit zu Odilias Grab, vor allem zurückgekehrte Soldaten. Nach dem Zweiten Weltkrieg erklärt Pius XII. Die heilige Odilia offiziell zur Schutzpatronin der Diözese Straßburg, das heißt des Elsass. Nicht nur der General de Gaulle, allerdings in jungen Jahren und inkognito, aber auch später der frisch gewählte Kanzler Konrad Adenauer besuchten das Odiliengrab. Und auch später Papst Johannes Paul II. Mit seinem Besuch möchte ich diesen Tiefflug durch die neuere Geschichte beschließen, weil ein sympathisches Symbol in den Ablauf der Organisation seines Besuchs eingebaut wurde. Als er am Grab der heiligen Odilia betete, begannen die Glocken überall in der Diözese zu läuten, auch in den Gemeinden auf der anderen Oberrheinseite, die früher einmal zur Diözese Straßburg gehört hatten. Grenzen sind im Kopf. Heilige gehören niemandem. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.